Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr schon alle mitbekommen habt, bin ich der Arne. Kurze Vorstellung, ich bin 20 Jahre alt und mache One Year for Jesus. Während dieser Zeit, in den letzten Monaten, hatte ich eine Vision. Ich bin Gott begegnet. Jesus hat zu mir gesprochen. Was denkt ihr, wenn jemand aus heiterem Himmel so zu euch kommt und das behauptet? Wenn er nicht unbedingt mal aus eurer Kirche kommt. Jemand, zu dem ihr nicht unbedingt ein super Verhältnis habt. Würdet ihr denken, dass ihr das besser wisst, wie sowas funktioniert? Wie man Gott erkennt oder besser wisst, ob Gott geredet hat oder nicht? Gottes Stimme hören. Wie funktioniert das? Ganz ehrlich, dafür gibt es keine Formel. Es gibt keinen Zeitpunkt, auf den man hinarbeiten muss und es gibt auch kein richtig oder falsch, wie man sich zu verhalten hat. Gott wendet sich an die krassesten Typen, um sie durch sie zu arbeiten, durch sie zu sprechen oder einfach durch sie zu wirken. Lass uns gemeinsam Apostelgeschichte 9, 1 bis 19 lesen. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihm plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte: Geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte: Geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern von Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte: Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Wow. Saulus, ein Typ, der das Volk Gottes verfolgt und verhaften will. So ein Kerl sucht Gott sich aus, damit dieser die Herrlichkeit verkünden soll. Ich glaube nicht, dass er nur im Geringsten darauf vorbereitet war. Es steht: Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten und nach Jerusalem zurückbringen. Für mich klingt das nicht nach einem Kerl, der darauf wartet, dass er Gottes Stimme hören wird. Geschweige denn hören möchte. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt nicht darin, Gottes Stimme ausfiltern zu können unter den 1000 Stimmen, die man manchmal im Kopf hat. Ich glaube vielmehr, dass die Schwierigkeit darin liegt, zu verstehen, was Gott wirklich von einem will. Es kann gut möglich sein, dass Gott eine ganz andere Richtung mit dir vorhat und du niemals in deinem Leben daran gedacht hast, in diese Richtung zu gehen. Schauen wir doch mal auf Saulus. Er ist losgezogen, um das Volk Gottes zu verhaften und wird unterwegs so hart angesprochen von Gott, dass er doch damit aufhören soll und genau das Gegenteil machen soll. Er soll noch mehr Leute davon begeistern, wie gut Gott ist, was Gott Großartiges mit uns vorhat. Was wird sich Paulus im ersten Moment gedacht haben? Er, ein Mann, vor dem alle zittern, vor dem alle Respekt haben. Im ersten Moment dachte er bestimmt: Na toll, der Tag ist gelaufen. Wie erkläre ich das jetzt den Leuten? Keiner wird mir glauben. Und dann ist er auch noch blind. Paulus merkt, dass Gott das vollkommen ernst meint. Also vertraut er blind auf Gott und macht das, was er sagt. In letzter Zeit fühle ich mich genau wie Paulus. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, ich wollte nie jemanden verfolgen und ihm zu verhaften. Ne? Aber ich hatte mir immer gesagt, dass ich niemals irgendwas mit Theologie machen möchte. Weil das überhaupt nicht mein Ding ist. Ja? Ich fand das immer langweilig. Und das habe ich auch jedem gesagt, der das hören wollte. Jeder, der mich gefragt hat, willst du nach dem FSJ jetzt Pastor werden? Sag ich, nein, auf keinen Fall. Ich wollte nie Pastor werden oder das zumindest das Ziel ansteuern. Mittlerweile habe ich meine Meinung geändert oder anders. Sie wurde für mich geändert. Mir wurde immer nahegelegt, dass ich darauf hören soll, was Gott mit mir vorhat. Und mein Leben. Doch dieser Spruch, den habe ich immer so ein bisschen abgelegt. Habe gesagt, ja, schauen wir mal. Es war für mich einfach eine unglaubliche Angst, meine Kontrolle abzugeben in einer Hand, die ich nicht sehen kann. Versteht mich bitte nicht falsch, ich habe nicht oft daran gezweifelt, dass es Gott existiert. Aber mein Plan, der schon stand, nach Hamburg zu gehen, um dort zu leben, um dort zu arbeiten, bei irgendeinem Fernseh- oder Radiosender, den abgeben und schauen, was Gott dazu sagt? Zumal ich nicht mal erkennen kann, wie Gott zu mir redet? Nein, danke. Doch Gott lässt sich nicht so einfach abwimmeln. Vor allem nicht, wenn man gerade ein Ja für ihn macht und sich ihm ganz hingibt, zumindest das tun sollte. Das Krasse ist wirklich, dass man jeden Tag mit Gott in einem solchen Jahr geht und auch viel, sehr viel geistlichen Input bekommt, zumindest für meine Verhältnisse, die ich davor hatte. Und man wird immer darauf angesprochen, dass man doch Gott mal reden lassen soll und auf ihn hören soll, damit wir uns nicht den Kopf zerbrechen sollen über die ganzen Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht der Typ gewesen, der sagt, alles klar, Gott, hier ist mein Leben, mach was draus. Ich hatte ja schon meinen Plan vor Augen und wollte es genauso durchziehen. Doch es kam anders und wird wohl anders kommen. Als Alberto, das ist unser Pastor bei Lifeline, bei uns war, um uns die wöchentliche Bibelstunde mit uns abzuhalten, ging bei mir der ganze Spaß los. Er fragt uns immer, was wir später mal machen möchten, und ich erzählte von meinem Traum, in Hamburg zu leben und auch, dass schon alles erledigt ist, dass ich bei meiner Schwester wohnen werde etc. Nachdem ich dann mit dem Satz abgeschlossen habe, aber schauen wir mal, was Gott mit mir vorhat, welchen ich zuvor, nebenbei bemerkt, nie selber ausgesprochen hatte, kamen ganz viele Bilder in meinen Kopf, die ich niemals hatte und niemals wollte. Und die ganzen Bilder, die ich hatte, von Hamburg, vom Fernsehen, vom berühmten Moderator Arne, die waren nicht mehr da. Die waren einfach nicht mehr da. Und dann kommen auf einmal diese Bilder von Friedens Augenkopf. Und ich denke, ist das jetzt, nee, das möchte ich nicht. Meine Mitbewohnerinnen haben mir danach gesagt, man hat gemerkt, dass ich wo ganz anders war. Sonja saß neben mir an dem Tag, hat mich irgendwann gefragt, hey, geht's dir gut? Ich habe gesagt, ja, ja, alles gut. Ich habe am ganzen Körper gezittert, natürlich war nichts gut. Ja. Ich saß da, wusste nicht, wo mir der Kopf steht, und dann bin ich von diesem Spruch, von dem Satz aufgewacht, lass uns miteinander beten. Ich habe auf die Uhr geguckt, es war 12 Uhr. Ich habe gedacht, wo sind die letzten 2 Stunden hin? Ich habe nichts mitbekommen, was gesagt wurde, gar nichts. Dann habe ich realisiert, dass Gott was anderes mit mir vorhat, als das, was ich mir jemals vorgestellt habe. Ich habe danach mit meinen Eltern telefoniert und habe das ihnen beiden erzählt. Beide waren davon ziemlich geflasht. Meine Mutter sagte, dass sie sich in den letzten 2 Stunden auch nicht konzentrieren konnte bei der Arbeit. Jetzt wüsste sie, warum. Mein Vater hat mich mit den Worten verabschiedet, dass ich das Recht habe, nachzufragen, ob das wirklich sein Ernst ist. Wenn ja, dann soll er es mir bitte beweisen. In der Geschichte von Saulus ist es nicht er, der es nicht versteht. Er vertraut blind, wortwörtlich. Es ist Hananias, der nicht verstehen kann, was gerade passiert. Wieso soll er sich denn bitte um einen Tyrann kümmern? Dieser Saulus macht doch alles andere, als Gottes Gesetz zu erfüllen. In Vers 13. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Hananias möchte nicht wahrhaben, was Gott hier von ihm verlangt. Doch Gott lässt sich nicht einen Moment darauf ein. Er sagt einfach nur, dass er bitte aufhören soll, nachzufragen und einfach das tun soll, was ihm aufgetragen wird. Also tut Hananias so, wie ihm gesagt wird. In meiner Geschichte fühle ich mich manchmal sowohl wie Saulus als auch wie Hananias. Ich habe nachgefragt, habe Gott angeschrieben mit der Hoffnung, dass er mich besser versteht. habe ihm meine Zweifel, meine Ängste vorgelegt und habe von ihm verlangt, dass es mir erklärt. Als ich das gemacht habe, stand ich in Schwäbisch Gmünd, draußen im schneebedeckten Garten am Kreuz angelehnt, habe hinaufgeschaut und habe alles eben Genannte vor die Füße geworfen und nach einer Antwort verlangt. Und in dem Moment kommt ein richtig heftiger Windstoß in mein Gesicht gepeitscht, so nach dem Motto, Alter, wieso fragst du denn auch nach und machst nicht einfach? Währenddessen kam auch gleichzeitig so ein Sonnenstrahl an mir vorbei, total klischeehaft. Ne? Und dann habe ich gedacht, hey, dann folge ich jetzt mal diesem Sonnenstrahl und gucke, ob das meine Antwort ist. Ich folge diesem Sonnenstrahl und im Schneegerand stand geschrieben, ich liebe Jesus, Jesus liebt mich. Wunderschön, oder? Aber ich bin gerade voll in der Phase, die ich vorher nie gekannt habe, weil ich mir vorher halt nie wirklich Gedanken gemacht habe, wie meine Zukunft aussieht. Klar, Hamburg war irgendwo in meinem Kopf drin, aber es war nicht wirklich was von mir aus. Ja. Ich hätte bei meiner Schwester wohnen müssen, sie hatte mir zugesichert, ja, falls es mit der Miete nicht klappt, dann bezahle ich das, total bequem. Klar, irgendwo war immer der Wunsch, auf eigenen Füßen zu stehen, das eigene Geld verdienen, aber bisher war es doch so bequem, weißt du, bei Mami und Papi zu leben, immer Essen zu haben und nie irgendwie sich Sorgen zu machen. Ich bin gerade voll dabei, meine Komfortzone zu verlassen, aber nicht irgendwie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann lese ich diesen Satz, ich liebe Jesus, Jesus liebt mich. Und das auf die ganzen Fragen, die ich gerade Gott vorgelegt habe. All meine Ängste, Zweifel und Gott fällt nichts Besseres ein, als mich auf die Liebe Jesu aufmerksam zu machen. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, ist das jetzt dein Ernst? Na klar liebe ich Jesus und ich weiß auch, dass er mich liebt. Aber das ist keine Antwort, die ich jetzt gerade in meiner Situation brauchen kann. Mit diesem Gedanken bin ich wieder reingegangen, habe mich mit meiner Freundin getroffen, habe ihr das alles erzählt und habe dann mit ihr nochmal intensiv gebetet, kurz, warum wir uns Schwäbisch Gmünd befinden. Da war ein Jugendleiterkongress, wo wir als FAHs gearbeitet haben. Auf jeden Fall sollten wir dann nachmittags jeder in einen anderen Workshop am Ende gehen und uns bei den jeweiligen Referenten, die dort waren, uns bedanken, dass sie ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Ich wurde einem asiatischen Referenten zugeteilt, von dem ich vorher nie was gehört hatte. Also ging ich am Ende der Workshop-Zeit zu dem Raum und setzte mich in den letzten paar Minuten noch mit rein und habe den Abschlussworten zugehört. Er fing an, von sich zu erzählen und wie er so früher drauf war, dass er auf keiner Party gefehlt hat, dass er jeder vor ihm Respekt hatte, dass er überall dafür bekannt war, so stolz zu sein und dass er genau weiß, was er alles drauf hat und niemand kann ihm das Wasser reichen, weil er der Beste wäre. Ich habe da gesessen und habe gedacht, okay, erzählt er meine Geschichte, obwohl ich bin nicht der Beste und habe auch nie gedacht, dass mir niemand das Wasser reichen kann. Ja. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, dass ich mich daneben stellen kann und sage, dass ich es bin, von dem er hier erzählt. Ich hörte ihm weiter zu, wie er so erzählte, dass er wirklich überall präsent war und nirgendwo gefehlt hat. Genau wie ich vor nicht mal einem Jahr. Er hat alles ausprobiert, damit er dazugehört hat und hat ihn irgendwann, sein Vater, der Pastor war, auf einen Missionstrip auf die Philippinen angemeldet und er ging da einfach mit, weil er ja von sich überzeugt war, dass ihm sowieso keiner was erzählen kann. Dieser Missionstrip ging 3 Monate und nach 2 Wochen dort hat er sich komplett um 180 Grad gedreht und er ist Jugendpastor geworden. Saulus wurde von einem grellen Licht erleuchtet und es wurde richtig intensiv auf ihn eingeredet in Vers 3. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Mein Licht wird immer heller und immer blendender und die Stimme wird immer lauter und lauter. Ich saß in diesem Raum drin und habe schon fast gesagt, alles klar, es wird immer eindringlicher und langsam ist es echt klar, wo Gott mit mir hin will, aber klein Arne ist das immer noch nicht genug. Wie anfangs gesagt, wollte ich nie Pastor werden. Ich wollte es nicht mal in Betracht ziehen, dass sowas überhaupt eine Alternative sei oder dass da überhaupt irgendein Weg hinführt. Aber mittlerweile war es echt schwer, diese Dringlichkeit, die Gott an den Tag legt, zu ignorieren. Ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Ich meine, was sollte ein Kerl wie ich in einem Beruf wie diesem? Ich bin überzeugt davon, dass es Gott gibt. Da war ich immer und werde ich immer sein. Ich war auch immer einer, der gerne redet, der gerne andere von meinen Ideen überzeugt. Mir wurde auch schon häufiger gesagt, dass ich andere Leute gut mitreißen kann und sie begeistern kann. Aber ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Gott mich wirklich haben will. In den letzten Wochen habe ich ganz oft mit meiner Freundin über Zukunft gesprochen, wo es mich hintreibt und wo es sie hintreiben wird. Und sie war immer voll davon überzeugt, dass sie Grundschullehramt studieren möchte. Das war immer ihr Wunsch. Zwischendurch kamen immer mal ein paar andere, aber am Ende war es doch ihr großer Wunsch, das wirklich durchzuziehen. Und dann wurde sie irgendwann gefragt, ob sie sich nicht auch soziale Arbeit vorstellen könnte. Und dann kam sie ins Zweifeln. War das jetzt ein Ruf Gottes, kein Lehramt? Also fragte sie mich, was ich mir gut vorstellen könnte. Ich meine, wenn sie soziale Arbeit studieren würde und ich Theologie irgendwann, dann könnten wir zusammen nach Friedensau gehen. Also wäre das ganz schön eigentlich. Aber ich hatte gar keine Zeit zum Antworten. Sie hat für sich selber geantwortet. Sie ist in dem anderen Team von One Year for Jesus. Und dort, an ihrem Standort, haben sie die LRS-Nachhilfe. Das ist die Lese-Rechtschreib-Schwäche. Und dann hat sie erzählt, wie unglaublich toll es jedes Mal ist und wie gut es sich anfühlt, wenn die Kinder sie irgendwelche Fragen stellen und sie mit Nachnamen ansprechen. Und dann hat sie erzählt, dass sie Gott gefragt hat, dass wenn Lehramt wirklich was für sie sein soll, dann soll er es ihr bitte in der nächsten LRS-Stunde sagen. Dann kam diese Stunde. Und sie hat darauf geachtet, ob was passiert. Sie hatte, wie immer, sehr viel Spaß mit den Kids, ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen, bei der Rechtschreibung, was man da alles so macht. Und dann kam die verantwortliche Lehrerin und hat gesagt, hier Renate, du wirst jetzt mit den Kindern ein Diktat schreiben. Wow, sie war total begeistert. Das durfte sie vorher noch nie, das war die absolute Krönung. Und das war für sie der Spruch Gottes hier, du machst das. Nach dieser Stunde war sie sich absolut sicher, dass Gott ihr gezeigt hat, dass Lehramt das Richtige war. Also meine Antwort kam dann sehr durchdacht. Da hast du doch deine Antwort. Aber damit nicht genug, obwohl sie sich sicher war, hat Gott noch einmal oben drauf gelegt. Sie haben auch noch demente Rentner zu betreuen. Und diese Fragen halt immer wieder dieselben Fragen. Unter anderem auch Zukunftsfragen. Immer wenn es hieß, ja, Grundschullehramt hat ihre Omi, die sie dort begleitet, immer so, ah, okay, schön, interessant. Aber diesmal war sie total begeistert, ist fast aufgestanden, hat geweint, hat gedacht, ah, toll, das ist dein Job und du machst das und alle Kinder werden dich lieben. Wieder meine unschlagbare Antwort, da hast du doch deine Antwort. Warum hast du noch Zweifel? Es ist für mich einfach so einfach, anderen zu sagen, dass sie gerade Gottes Stimme gehört haben und dass Gott ihnen gerade den Weg weist. Aber ich für mich selber wahrhaben, wenn er zu mir spricht? Ich habe jetzt wirklich viele Zeichen bekommen, doch mir war es immer noch nicht sicher genug, also fragte ich ein weiteres Mal nach. Das größte Problem für mich war wirklich, dass ich richtig Angst davor hatte, was mein Vater dazu sagen werden wird. Wenn ich ihm sage, dass ich Theologie studieren möchte, weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass das meine Berufung ist. Und ganz ehrlich, da können mir noch so viele sagen, dass ich einen Ruf von Gott bekommen habe und immer noch bekomme, aber ich könnte wetten, dass es ganz schön viele Menschen hier in diesem Raum gerade gibt, denen es so wichtig ist oder immer noch oder so wichtig war oder immer noch ist, was die Eltern von einem denken. Denn es sind die Eltern. Es sind diejenigen, welche enorm viel in unsere Erziehung investiert haben. Welche enorm viel in unsere Ausbildung investiert haben. Und da können mir nicht viele sagen, dass es ihnen nicht wichtig ist, was die Eltern denken. Mein Vater hat mir immer gesagt, dass er mich nie als Pastor gesehen hat. Und ich habe ihm immer zugestimmt, weil ich mich früher wirklich nie als Pastor gesehen habe. Und jetzt soll ich auf einmal in diese Richtung gehen? Da stellt sich mir wirklich die Frage, warum ich mich gegen meinen eigenen Vater stellen soll. Auch wenn ich jetzt weiß, dass das niemals Gottes Wille war. Aber an diesen Tagen habe ich das wirklich gedacht. Ich hatte keine Ahnung, wie ich so ein Gespräch anfangen soll. Wie soll ich denn zu meinem Vater gehen? Sagen, hey Papa, ich mache jetzt Theologie, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Ich habe mir 1000 Szenarien in meinem Kopf ausgemalt und keins ist gut ausgegangen. Letztendlich ist es gut ausgegangen. Ich habe mit meiner besten Freundin darüber gesprochen, welche gerade Mexiko ist, also auch echt schwer zu erreichen, weil das Internet nicht ständig da ist, etc. Aber es war so stärkend, was sie gesagt hat, wie sie mir Mut zugesprochen hat. Und wie sie einfach davon begeistert ist, wie sehr ich mich gerade verändere und über was ich auf einmal alles nachdenke. Und das wird auch anscheinend ein bisschen abfärben, schon ziemlich cool. Und dann hat sie gesagt, dass es mein Vater ist, mit dem ich reden werde. Und dass er so oder so stolz auf mich sein wird, ganz egal, was ich mache. Sie war sich so sicher, dass diese Sicherheit auf mich rübersprang. Dann haben wir an einem Sabbatabend einen Film geschaut, der sich Courageous nennt. Ich weiß nicht, wie die Leute, die ihn nicht kennen. Es geht um vier Männer, die ihr Leben komplett Gott hingeben, um sich 100% auf ihre Familie konzentrieren wollen und alles dafür tun, dass es ihnen gelingt, Und das wollen sie alles mit Gottes Hilfe tun. Wenn ihr nicht kennt, guckt ihn euch an, ein sehr schöner Film. Dieser Film hat mich zutiefst berührt und ich konnte nichts mehr zurückhalten. Das ist einfach komplett aus mir rausgeflossen. Ich konnte keine Träne mehr zurückhalten. Hannah ist daraufhin zu mir gekommen und ich habe ihr alles erzählt, was mich gerade bedrückt, wo meine Ängste und Zweifel sind, auch dass ich Schiss davor habe, mit meinem Papa zu reden. Also haben wir nochmal intensiv gebetet, haben Gott alles hingelegt, all meine Ängste, all meine Fragen, all meine Unsicherheiten ausgeschüttet. Sonntags gehen wir immer in die Kirche im Pott. Das ist eine Kirche in Bochum, die sich gegründet hat und in einem Kino am Bochumer Hauptbahnhof stattfindet. Wir gehen da sehr gerne hin, weil die Musik und die Ansprachen ziemlich cool sind und wir fast immer, wenn wir da sind, echt viel für unser geistliches Leben mitnehmen können. Und es ist einfach eine sehr jugendliche Kirche und wir fühlen uns sehr wohl dort. An diesem Sonntagmorgen hat Gott durch Renke, das ist der Prediger dort, zu mir gesprochen. Was hat Gott nochmal zu Hananias gesagt? Geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Und auch dem Volk Israel. Also nicht nur den Gläubigen, die sowieso schon von Jesus Bescheid wissen. Nein, auch den Leuten, die nicht wirklich was mit Gott zu tun haben. Dieser Satz spricht mir aus dem Herzen. Ich bin auf beiden Szenen groß geworden. Sowohl in der Gemeinde als auch auf der Straße. Ich weiß, wie es abgehen kann. Ich habe einiges erlebt, ich habe viele Sachen mitgespielt und ich hatte schon einige tiefergehende Gespräche über Gott. Und einer meiner besten Freunde ist zu mir gekommen eines Tages und hat gesagt, dass er durch mich über Gott nachdenkt. Gott wirkt durch mich an manchen Ecken. Langsam kommt mir ein Bild in den Kopf und es wird immer klarer. Renke hat über Mut haben gesprochen. Passt ja perfekt. Der eindringendste Satz von ihm war folgender. Du bist nicht geboren, um den Erwartungen deiner Eltern gerecht zu werden, sondern um den Weg Gottes zu gehen. Der Satz hat mich tief getroffen, weil ich mit Hannah den Abend zuvor darum gebeten hatte, dass er mir abermals beweist, dass er mir die Angst nimmt, mit Papa zu reden. Dass er mir nochmal ausdrücklich sagt, dass er es wirklich ernst meint. Ich war mir immer sicherer, dass ich langsam einzusehen habe, dass Gott was anderes mit mir vorhat, als das, was ich machen wollte. Ich wollte immer Moderator werden. Werde ich jetzt Gottes Moderator? Im 2. Petrus 1, Vers 10 steht, deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr sensibel dafür werdet, Gottes Stimme zu hören und sie anzunehmen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr auf Gott hört, auch wenn es anfangs sehr schwer fällt. Ich kann das mehr als nachvollziehen. Habt den Mut dazu, auf Gott zu hören, auch wenn das manchmal bedeutet, was komplett anderes zu tun, als ihr vorher geplant hattet. Wenn ihr bereit dazu seid, dann kann es passieren, dass ihr auf einmal ein komplett anderes Ziel verfolgt. Es kann bedeuten, dass ihr ein ganz anderes Leben führt, als ihr euch es jemals vorgestellt habt. Ganz egal, was es sein wird. Es wird gut werden, weil Gott es führt. Sofern ihr bereit seid, seinen Weg zu gehen, den er euch bereitet. Es lohnt sich. Es ist völlig egal, was die anderen Leute denken. Es ist der Weg Gottes und mit ihm kann und wird dein Leben unglaublich erfüllend sein. Wir sind bereit, den Hügel hochzugehen, um zu sehen, was dahinter liegt. Wir wollen nicht davor stehen bleiben und gucken, was da alles vorliegt. Bedürfnisse, Zweifel oder sonst was uns zurückzieht. Nein, wir gehen dran vorbei, wir gehen oben auf den Hügel drauf und gucken, was drunten und unten liegt. Gott hat was mit deinem Leben vor und möchte nicht, dass es den Bach runtergeht. Er will in deinem Leben Herrlichkeit sehen. Amen. Lass uns zusammen beten. Gott, du weißt, wie es bei uns allen manchmal aussieht, mit Zweifeln, mit Ängsten. Du weißt, wie schwer es uns manchmal fällt, einfach auf dich zu hören und dir zu vertrauen und sagen, dass du der Herr bist, dass du Herrlichkeit mit uns vorhast. Ich bitte dich, dass du uns allen so deutlich ins Gewissen redest, dass wir dich überhaupt nicht überhören können. dass du einfach bei uns bist und uns Mut schenkst, voranzugehen, um deinen Weg zu gehen, den du für uns bereitest. Sei bei uns in den Tagen, die wir vor uns haben. Sei auch heute bei uns und lass uns deinen Namen groß preisen. Amen.